Ja, einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch.
Einen wunderschönen guten Tag, auch von meiner Seite aus.
Ja, wollen wir uns mal kurz vorstellen? Vielleicht haben wir ein paar neue Hörer, die gar nicht wissen, wer wir sind.
Ja, können wir gerne machen. Wer fängt an?
Ich stelle dich vor. mir nicht gegenüber, aber virtuell zumindest, sitzt der liebe Sinan Kutulusch und seines Zeichens Musikproduzent und Eigenbrötler, Survivor im Keller und Betreiber der Plattform Futorial. Mhm. Und genau, also wenn man so ein bisschen was übers Produzieren lernen möchte, sollte man sich da anmelden. Da gibt es wertvolle Tipps und Tricks.
Das ist gerade wie so ein Test, ne, ob wir uns gegenseitig überhaupt kennen.
wir sind Ehepaar, weißt du?
Ja, mir zugeschaltet ist der liebe Sebastian Wernke-Schmiesing. Kann man sagen CEO, darf man das so sagen? CEO der, ja. der Dance-Promotion-Agentur oder Musik-Promotion-Agentur Dance Charts, so. Mhm. Und neuerdings, ganz, ganz wichtig, Label, Gründer und Besitzer von Golden Chocolate Records.
Genau.
Ja. Ja. Ansonsten auch Hobbysportler, habe ich gehört. Da müssen wir heute noch drüber reden.
Ja, da wollte ich jetzt, das wäre, da habe ich ja, da habe ich schon mal anderthalb Themen.
Okay, kurz bevor es losgeht und wir ganz kurz das Intro hören, eine kleine Anmerkung vielleicht. Manche haben es gemerkt. Ich hoffe, sie haben es gemerkt, weil sie es gerade bei YouTube sehen. Dieses Video wird auch bei YouTube hochgeladen. Warum wir das machen, erklären wir gleich noch. Das ist, glaube ich, auch ein Thema von dir. Also nicht wundern. Es geht zwar nicht um Musik, aber wir haben ein paar Ankündigungen zu machen. So. Und jetzt gibt's erstmal das Intro für euch.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan.
Wir sind beim Vier-Gänge-Menü, aber auch so ein bisschen Klangküche. Klangküche ist ja so der Überbegriff des Ganzen. Und Vier-Gänge-Menü heißt normalerweise zwei Themen jeweils von uns, also insgesamt vier Themen, ne, für die ganzen Mathematiker, die haben aufgepasst. und wir beginnen einfach mal. Ich kenne in der Regel deine Themen nicht. Heute ist so ein bisschen alles anders heute. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit deinem ersten Thema. Worum geht's?
Ja, mein erstes Thema ist die Zukunft der Klangküche.
Die Zukunft der Klangküche. Es ist ja nicht weniger als das, ja.
Ja, das große gesamte Thema. Eigentlich wäre das ein Thema, das müsste ich mit dir off the record besprechen, also ohne Aufnahme und so. Aber ich habe gedacht, ey, weißt du was, wir können das auch mal hier direkt besprechen und dann können uns die Leute vielleicht ein bisschen in den Gedankengängen folgen. Ja, wir haben vor über 2 Jahren, das ist schon fast 2,5 Jahre her.
Das ist krass, ne?
Die Klangküche gegründet und wir waren damals zu zweit und dann ist ab Folge 5 schon der Basti dazugekommen. Der hat uns dann irgendwann wieder verlassen bei Folge, weiß nicht, 95 oder so oder 90, irgendwie sowas, ne? Kurz vor der 100 irgendwie, oder? Oder schon, oder früher schon, ne?
Nee, früher.
Ja, ja, schon bei 80 oder so, ne?
Ja, letztens hatten wir doch erst die 100.
Ja, wir hatten letztens erst die 100, ja, stimmt.
Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann darf ich kurz einschieben, er hatte jetzt eine Instagram-Story gemacht, die hat viele verwundert. Und zwar hatte er in einer Story gesagt, ey, er hätte Bock, irgendwie auch mal wieder Podcast zu machen, aber er wüsste jetzt gerade nicht mit wem. Und dann schickten mir das ganz viele Leute und ganz viele Leute haben auch ihn sofort gefragt, hey, was denn da los und so, ne? Und ich habe dann dem Basti auch direkt so bei Instagram geschrieben, ich so, ey du Bastard, was fällt dir ein? kommst du mal bitte zu deinen Ex-Freunden zurück und so. Und nein, ich habe das natürlich ganz klar direkt ihm gesagt, ey, nur damit er, also von meiner Seite, ich spreche jetzt nur von meiner Seite, ich weiß nicht, welche Meinung du da hast, ne, aber jeder darf natürlich machen, was er möchte. Also jeder Absolut. Darf einen eigenen Podcast machen mit wem anders, also... Es wäre ja, noch schlimmer, also wenn wir hier...
Basti muss sich nicht verpflichtet fühlen, bei uns zurückzukommen. Der Nein. kann natürlich was Eigenes machen. Völlig, völlig okay.
Ja, ja, genau. Also das ist aber krass, ne? Wie sofort Leute so auf Zack sind und auch vielleicht da so einen Streit erwarten oder so, ne?
Nee, wir sind da komplett entspannt. Also jeder kann machen, was er will.
Absolut.
Niemand ist auf dem anderen böse.
Also, nee, gar nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Und ich denke mir ja auch so, gerade Podcast, so ein Laberformat, es kann ja auch sein, dass er auf was anderes Bock hat, ne? Dass er über was anderes reden will. Mit anderen Leuten, mit jedem mit jedem, mit dem du dich unterhältst, unterhältst du dich ja irgendwie auch anders, ne?
Ja.
Und das gehört ja einfach dazu. So, das wollte ich kurz einschmeißen, was du Basti erwähnt hast.
Ja, genau. Also nochmal zurück, wir haben dann, seit 2,5 Jahren machen wir die Klangküche und in der Zwischenzeit hat sich ein bisschen was getan. Wir haben ein paar Side-Formate gegründet, relativ schnell die Klangküche Premium. Da kann man sich kostenpflichtig anmelden, also entweder bezahlt man 5 € im Monat oder 4 € im Monat und dann schließt man ein Jahresabo ab. Und da besprechen wir all die Mails, die ihr uns schickt und wir hören sehr viel in Musik rein. Auch eure eigenen Produktionen und die analysieren wir dann und geben euch ein paar Tipps und Tricks an die Hand, wie man das vielleicht verbessern kann oder besprechen auch die Songs, die wir auf die Playlist packen in den Free-Folgen.
Ja, man kann sagen, es ist das musik-nerdigere Format. Also da gehen wir teilweise ja schon krass in Production-Talk rein. Ja, ne?
Also wir gucken da, welche Frequenzen hat welche Bassline und ja. Hier fehlt noch ein Synth und da hätte man die Vocals besser tweaken können. Genau. Sowas machen wir halt in den Premium-Folgen. Also wer auch da ein bisschen Bock auf Musikproduktion hat, ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Das Ganze wird noch so eingerichtet, dass man das 30 Tage kostenlos testen kann. Dann kann man in alle alten Folgen auch reinhören. Und wenn man dann meint, das ist nichts für mich, dann kann man sich natürlich wieder abmelden, ohne
dass. Da ist man halt ein Arsch. Das muss man halt.
Ja, genau.
Das gehört halt dazu, aber ja, ist kostenlos, man kann es ausprobieren, aber ist man halt ein Arsch, wenn man es dann kündigt. Ja.
Nee, man muss aber sagen, also die Klangküche Premium, die hilft so ein bisschen, das ganze Format am Leben zu halten.
Auf jeden Fall.
Wir stecken super viele Stunden die Woche rein. Und mit den Premium-Folgen wird das ein ganz bisschen gegenfinanziert. Ne?
Absolut. Also ja. Ich würde den ganzen Rest nicht machen, wenn es Premium-Format nicht gibt, weil das könnte ich mir nicht leisten. Also die Zeit muss
ja, genau,
schon.
Voll, ja, genau. Also als Selbstständiger muss man immer ein bisschen gucken, auch, dass die Brötchen auf den Teller kommen. Und so ein ganz bisschen hilft das Premium-Format damit. Und dann haben wir irgendwann das Vier-Gänge-Menü gegründet, weil wir gemerkt haben, wir müssen auch über Themen sprechen, die nicht direkt einen Kontext oder einen Bezug zur Musik haben.
Ja.
Und also das ist ja gerade das Format, das ihr hört. Und da sprechen wir dann über tagesaktuelle Sachen, Entwicklungen in der Politik und natürlich zuletzt das große Thema Corona. Halt so Sachen, die uns im täglichen Leben berühren und persönlich irgendwie mit uns zu tun haben.
Ja, da wollte ich auch noch, ja, ganz kurz noch
dran. Erzähl ruhig.
Das ist ja dem auch so ein bisschen geschuldet. Also, man könnte sagen, es war so weiser Voraussicht. Wir haben ja letztlich gemerkt, uns liegen Themen irgendwie nahe, über die wir sprechen wollen, aber die sind nicht so sehr mit Musik verknüpft. Gleichzeitig musste man aber auch feststellen, dass in der vor allem elektronischen Musikszene ziemlich wenig passiert ist. Und jetzt seit Corona natürlich wirklich einfach, muss man sagen, gar nichts mehr. Also,
ja, da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen. Ne,
also weswegen man auch dann so diesen Schritt gemacht hat. Und ja, ich glaube, jetzt kannst du auch sagen, wie es jetzt war, was nämlich jetzt das Problem quasi ist.
Ja, ich bin noch gar nicht fertig mit der Zusammenfassung. Okay. Und es gibt seit neuestem noch einen kleinen Ableger, das Homeoffice. Das macht der Henrik und der Daniel, die machen das, sind zwei Abiturienten. Deswegen erscheint da gerade auch nicht jede Woche ein Podcast, weil die gerade mit im Abi stecken. Aber dann demnächst. Und die beiden machen da auch ein bisschen Nerd-Talk über aktuelle Sachen, die sich in der EDM-Szene abspielen. Ja, also wenn Steve Aoki eine neue Platte rausbringt, dann besprechen die das da. Da hören sie auch mal kurz rein und sowas machen die halt alles. All das, was wir in der Klangküche nicht machen eigentlich in der Regel. Genau, und ja, da stehen wir jetzt. Und es sind noch ein paar, es sind noch zwei Formate in der Pipeline sozusagen. Ne? Haben wir es auch schon erwähnt?
Ja, sag mal.
Also das eine Format, also wir haben ja jetzt hier mit der Klangküche auch einen Kanal geschaffen, sozusagen eine Plattform ein bisschen. Ne?
Ja.
Und also zum Beispiel das Homeoffice-Format, wenn die Jungs das selber gestartet hätten, dann hast du erstmal null Reichweite und musst ganz bei null anfangen.
Ja.
Und die sind sozusagen auf unsere Plattform, auf unseren Kanal aufgestiegen und nutzen den ja sozusagen mit und dann haben sie gleich zu Beginn eine Reichweite. Und jetzt gibt es demnächst ein neues Format, das nennt sich Dance Weekly. Mhm. Und das macht der liebe Kubrick, also Ruven, dann der Most Wanted, dessen Vornamen ich gerade nicht parat habe. Sina, weißt du was?
Nee, weiß ich gerade nicht, sorry.
Aber ihr wisst, wen ich meine. Und dann der liebe Jonas, der war hier auch schon öfter zu Gast in der Klangküche als Co-Moderator oder wenn mal jemand krank war, dann ist er eingesprungen, solche Sachen halt. Und die drei machen bereiten gerade ein Format vor, das nennt sich Dance Weekly. Und das läuft auch, oder soll zumindest auch parallel im Radio laufen, auf Big FM.
Ja, habe ich auch so verstanden, ja.
Genau, also zum einen hier auf der Klangküche, aber auch im Radio. Das liegt daran, glaube ich, der Ruven Schröder, also der Kubik, ist da, glaube ich, ein bisschen da involviert. Und dann wird das Ding auch ausgestrahlt. Und die werden auch hier auf den Kanal aufspringen.
Ach so, das wusste ich gar nicht, aber das finde ich gut.
Ja, also Kanal aufspringen heißt einfach, wenn ihr dann in Spotify auf die Klangküche geht, dann findet ihr halt auch diesen Podcast von denen dann. Mhm. Ja, und dann hattest du noch was geplant, ne?
Ja, das darf ich noch gar nicht so offiziell machen. Aber ich mache es einfach. Es ist halt ein alter Schulfreund von mir und manche, die jetzt vielleicht die Livestreams gesehen haben, die wissen schon, um wen es geht. Er nennt sich mysteriös der Theologe. Und ich habe ihn überredet, dass er es mal ein paar Folgen mit mir probieren soll. Er ist noch was skeptisch. Ich habe ihm gesagt, probier es mal. Wenn die Resonanz gut ist, dann können wir ja weiterschauen. Das heißt, das ist für euch auch schon direkt die Aufgabe, wenn die erste Folge dann irgendwann bald kommt, dann müsst ihr voll reinsteigen und so und sagen, hey, super, super Podcast, mega gut, grüßt den Theologen, dann schicke ich ihm die ganzen Screenshots und so und dann ist der getriggert und dann kommt mehr Content.
Ja.
Der will noch überzeugt werden, weißt du?
Achso, der will noch überzeugt werden. Also da könnte ein Format noch kommen, noch so ein Zeitpunkt.
Ja, also wir wollen das auf jeden Fall machen. Wie gesagt, er... Kennst du das ja so, ja, bist du sicher? Wer will das hören? Und so.
Also, ne? Jetzt mal hier Expertentipp.
Ja.
Einen Podcast zu machen, das ist ganz schön anstrengend. Und zwar das Anstrengende an der Sache ist die Kontinuität. Also man muss halt wirklich am Ball bleiben und regelmäßig Podcasts aufnehmen. Auch wenn man manchmal eher weniger Bock hat oder gerade so gesellschaftlich andere Verpflichtungen hat. Also irgendwie musste ich schon halt so den Dienstagabend oder den Montagabend mal frei halten, weil der dann halt einen Podcast aufnehmen will.
Ne? Ja, ich glaube, dass es brennt ihm schon unter den Nägeln. Ich glaube, wenn er so ein bisschen Blut geleckt hat, dann hat er richtig Bock drauf.
Ja.
Weißt du, so ist das halt. Ich glaube, dann ist er auch, also das ist schon jemand, der macht, wenn er was macht, macht das auch richtig. Also da habe ich wenig zweifelt. Also.
Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Also ich kann von mir persönlich sagen, jetzt nach 2,5 Jahren, mir macht das immer noch sehr viel Spaß, Podcast. Habe ich immer noch Bock drauf, bin immer noch heiß drauf. Wenn das Format gut ist, dann bleibt das, glaube ich, auch lange so.
Komm, gib's zu. Es hat auch so ein bisschen was von wöchentlicher Psychologiestunde, ne? Wie heißt das hier? Therapeutenstunde. Einmal so die, sich manchmal auch einfach auskotzen, komm.
Ja, oder austauschen. Also zum Beispiel jetzt mit den das Thema Corona, das fand ich schon ganz interessant, dass man da mal drüber so intensiv drüber spricht. Ein bisschen mehr als Smalltalk ist das ja schon dann. Und
Wir hatten ja auch krasse Gespräche beim Thema Corona, wo wir auch ganz klar nicht einer Meinung waren. Und ich finde, ist dann auch nochmal gerade in so einer heiklen Phase echt wichtig, dass man wirklich dann auch so die verschiedenen Standpunkte nochmal auf dem Schirm bekommt. Ne? Hashtag ja. Bubble, dass du nicht nur in deiner Welt feststeckst.
Genau. So, Sina, jetzt haben wir 10 Minuten gelabert. Jetzt müssen wir mal zum Punkt kommen.
Ja, wir haben ein Problem.
Ja, wir müssen noch eine Sache erwähnen. Also wir haben dann, als Basti ausgestiegen ist mit der Klangküche, haben wir das Konzept ein bisschen umgestellt und wir haben angefangen, Gäste einzuladen und die dann zu interviewen.
Ja.
Ja, oder haben wir coole Gespräche geführt. Super interessant, finde ich super gut, macht mir echt viel Spaß. Allen voran, weil man auch dann über den Gast was erfährt. Jetzt haben wir aber mal festgestellt in jüngster Zeit, dass bei einigen kommt das richtig gut an. Also wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen. So in den Kommentarspalten stand dann auch tatsächlich drin, ja super, macht das weiter, ladet Gäste ein und sprecht mit denen. Aber die Hörerzahlen sind zurückgegangen.
Ja, also es ist so ein Phänomen, das kenne ich schon. Wenn du im Prinzip so ein bisschen... Ja, das ist so, sobald du so nischig wirst, also so eine Nische bedienst, dann hast du ein paar, die das sehr, sehr cool finden. Aber du hast ganz, ganz viele, die damit eigentlich nichts anfangen können.
Genau.
Und
das Problem ist dann, wenn dich der Gast nicht interessiert, dann schaltest du schon nicht mehr ein. Und wenn du einfach eine offene Sendung hast, also irgendwie die Themen ergeben sich erst beim Zuhören, dann bleibst du vielleicht dran und hörst dir das Ganze, die ganze Folge an. Ne? Das könnte eine Erklärung sein.
Ja, und also ich finde auch insgesamt, jetzt gerade zu der Zeit, man merkt, es halten zwar mehr Leute tatsächlich Zeit, also Gäste, aber man muss auch ganz klar sagen, es ist gar nicht, ohne jetzt einem zu nahe treten zu wollen, es ist nicht so spannend, weil natürlich nicht viel passiert, ne?
Ja, genau. Also, um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen hier.
Ja, was ist denn jetzt euer Problem?
Ja, also wir wollen im Prinzip die Klangküche, also das normale Free-Format, wo wir über aktuelle Themen der Musikszene gesprochen haben, und das Vier-Gänge-Menü verbinden.
Genau.
Als ein Format sozusagen. Wir wollen das gar nicht mehr trennen. Allen voran, auch weil in der Musikszene zurzeit so wenig passiert, dass man kaum Themen hat, über die man sprechen kann. Also es finden ja keine Events, keine Festivals statt. Klar, es kommen ein paar Singles raus und ein paar Alben vielleicht von irgendwelchen Leuten.
Aber das machen wir dann in der Premium-Folge auch eher, ne? Dass wir auch in die Sachen reinhören und dann das, was dazu sagen. Und ich finde es dann auch schwierig über Musik. Also Klangküche ist halt, das klassische Klangküchen-Podcast-Prinzip ist ja, wir reden über Menschen, wir reden über Veranstaltungen, wir reden über was so passiert. Über Musik einfach nur zu reden, ohne sie zu hören, ist halt ein bisschen langweilig.
Das ist ein bisschen langweilig und deswegen machen wir das in Premium-Folgen.
Ja.
So, jetzt haben wir angefangen, immer Gäste einzuladen. Das können wir gerne hin und wieder immer noch machen, aber nicht mehr so verstärkt.
Ja.
Das Problem bei Gäste einladen, das ist auch mega aufwendig. Ne? Also du musst dich hinsetzen, erstmal überlegen, wer könnte, und dann musst du mit denen kommunizieren und dann werden da Dutzende E-Mails hin und her geschickt und dann muss die Technik stimmen und mit drei Leuten musst du einen Termin finden. Das ist halt mega anstrengend und gleichzeitig bringt es dir weniger Einschaltquote. Ne?
Ja.
Also Interviews, das kann ich auch nochmal sagen, also wenn wir so Interviews auf unserer Webseite platzieren, wo man denkt, wow, jetzt hier Interview mit Hardwell oder mit
Tiesto. Du meinst Dance-Charts, ne?
Genau, das müsste voll durch die Decke gehen, das ist gar nicht so. Interviews interessieren sich relativ wenige Leute für. Also das ist so ein Phänomen, da darf man sich nicht vertun.
Ja, ich glaube, man muss einfach schon sehr tief in der Materie sein, um sich dann eben dafür zu interessieren. Ne? Also einfach nur so Hardwell im Interview interessiert dann tatsächlich erstaunlicherweise doch nicht so viele.
Ja, und wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Leute auch angeschrieben, kontaktiert. Du kriegst dann, also entweder kriegst du gar keine Antwort oder du kriegst eine Antwort, ja, super, machen wir. Und dann verläuft sich das wieder im Sand. Ne? Also du musst dann wirklich dranbleiben, und weil du auch oft dann übers Management mit denen kommunizierst. Und es ist halt super anstrengend und relativ wenig spannend.
Ja, deswegen also erstmal jetzt so dieses klassische Klangküchenformat. Kommen wir doch mal jetzt zu einem Fazit. Setzen wir aus. Und wenn es Musikthemen gibt, dann fließen die einfach ins Vier-Gänge-Menü ein.
Genau.
Ja.
Also wenn die Festival-Saison wieder losgeht und so weiter, dann besprechen wir das natürlich auch im Vier-Gänge-Menü.
Ja, oder wenn keine Ahnung, irgendwas Spannendes auch jetzt passiert. Also ich weiß nicht, eine ganz, ganz, ganz krasse Collab von Martin Garrix und irgendwem, die wirklich durch die Decke geht und die noch vielleicht
die neuen Trend auslöst.
Oder einen neuen Song für, weiß ich nicht, Heal the World mäßig, dann werden wir darüber halt eben sprechen. Also wenn das the next big thing ist.
Genau.
Ja.
Also die beiden Formate verschmelzen vorerst und werden zu einem. Wie nennen wir das dann? Nennen wir das weiter Vier-Gänge-Menü? Oder?
Ja, ich denke schon. Ich finde, Vier-Gänge-Menü ist eine griffige Sache. Das kann man auch schon schön abkürzen mit 4GM.
Genau. Und wie gesagt, ihr bekommt nicht weniger Content, da in Zukunft hier noch weitere Formate auf dem Kanal starten werden.
Richtig. Wie gesagt, der Theologe, da müsst ihr richtig Power machen.
Ja.
Wenn die erst voll kommen.
Also bei Dance Weekly, da versprechen wir auch ziemlich viel, weil die Jungs, das ist ja geballte Kompetenz, ne?
Ja. Der Kubrick hatten wir ja auch schon in der Klangküche.
Den haben wir auch schon in der Klangküche, ja. Sehr sympathisch.
Sehr super netter Kerl.
Ja, auch der Most Wanted, sehr sympathisch. Also echt coole Jungs. Und die werden,
nur Jonas auch ein ist echt ein Bastard. Ach so. Das darf ich sagen. Mit Jonas verstehe ich mich sehr gut, den darf ich beleidigen.
Ja, vor allem, er studiert ja auch Jura. Also da ist per se schon, per Definition schon ein Bastard.
Das ist immer so gut. Je besser du einen kennst und je besser du dich mit einem verstehst, desto härter kannst du ihn eigentlich beleidigen. So ist meine Devise. Bei Leuten, die ich nicht kenne, die beleidige ich nicht. Das ist...
Ja, das ist auch besser so.
Ja, genau. Aber viele machen es ja andersrum. Also, weißt du, Leute, gerade so Internet-Rambos irgendwie so sehen mein YouTube-Video, erstmal zack, Beleidigungen raushauen. Und ich denke mir immer, ey, wenn ich die Leute nicht kenne, dann beleidige ich erstmal nicht. Man weiß ja nicht.
Ja, aber im Internet herrschen auch andere Gesetze so ein bisschen.
Ja, keine. da muss der Jonas Jura mal reinhauen. Da muss ja mal das Internetgesetz.
Ich habe gerade, so jetzt gerade, wo wir sprechen, kam die Einmeldung raus, dass das Bundesverfassungsgericht die Internetüberwachung des BND für verfassungswidrig erklärt
hat. Ach nö.
Ja, also ein paar Gesetze gibt es da anscheinend doch.
Scheiße, ich wollte den Überwachungsstaat. Wann kommt der denn?
Ich glaube, wenn du da mit ein paar Verschwörungstheoretikern drüber sprichst, dann würden die dir sagen, den haben wir schon lange.
Den haben wir schon lange. Der ist so gut, dass den nur keiner merkt. Ja. Selbst die Überwacher merken es nicht.
Genau. Ja, also das war sozusagen mein erstes Thema, Simon. Dann machen wir das so.
Sehr gut.
Und wenn ihr da noch Fragen zu habt, schreibt uns auch gerne. Ihr könnt ja auch jetzt hier in die Kommentare des YouTube-Videos was reinschreiben.
Genau, vielleicht habt ihr ein paar Ideen oder so, wie wir das noch verfeinern können oder weiß ich nicht.
Ja.
Vielleicht eine Special-Kategorie bei Vier-Gänge-Menü, dass man sofort sieht, da ist ein Musikthema oder so, keine Ahnung.
Ich sage aber mal unter Vorbehalt, also es kann natürlich sein, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, dass wir das wieder ändern. Ne? Also wenn die Musikthemen auch kommen, wo wir drüber sprechen wollen, dann kann das sein, dass sich das wieder ändert. Ne?
Ja, das ist eine Gesetzmäßigkeit, die gilt halt immer im Leben. Ne? Alles ist im Fluss, es ändert sich alles ständig. Ja. Genau, mein Thema.
Ja.
Ich habe kein griffiges Thema. Ich habe sowas aufgeschrieben. Ich lese einfach mal vor, wie ich das so aufgeschrieben habe und meine Gedankengänge dabei. Also erst habe ich so aufgeschrieben, Verschwörung, / Frust, / Hass, dann kommt Bubble und dann kommt Realität. So, jetzt möchte ich kurz diese Wortfetzen mal versuchen zu ordnen. Ich krieg ja viel mit, hat man das Gefühl. Also man kriegt viel mit, was gerade so die Stimmung ist, und man hat das Gefühl, okay, viele Leute sind verärgert. Hier Thema Grundrechte und es ist viel Hass da draußen. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt: Es ist total schwierig eigentlich, die Realität wirklich abzubilden. Weil letztlich befinden wir uns ja immer in unserer Blase, ne? In dieser Bubble-Theorie. Also das, was um dich herum Social-Media-mäßig passiert, was aber auch in deinem direkten Umfeld passiert, das ist ja deine persönliche Realität.
Ja.
Und ich finde das total gerade faszinierend, dass das so wir durch diese ganzen Bilder, die wir bekommen, YouTube-Videos, die hin und her geschickt werden, Instagram-Posts und so weiter, dadurch entsteht ja eine Realität für uns. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt sozusagen, also erstmal, die ist ja für alle unterschiedlich, ne? Also jeder empfindet das ja anders, je nachdem, was er sieht.
Ja.
Und ich finde das total spannend, diese Frage. Deswegen wird ja ständig auch so werden ja so Umfragen gemacht. Wie ist die Stimmung gerade in Deutschland, ne? Aber auch da, also, ist das wirklich so? Ist das gerade allgemein die Stimmung? Weil, verstehst du, ich habe voll das Problem, das zu greifen.
Ja, ich muss erstmal sortieren, worauf du hinaus willst, genau.
schwierig. Also, was ist jetzt die aktuelle Realität?
Ja, aber das weiß man ja nie, ne?
Genau, das weiß man nie. Und ich finde, das ist so faszinierend, wie unterschiedlich die Realität gerade für die Menschen da draußen sein kann. Also die einen fühlen sich, als würden sie in einer Diktatur leben und alles würde zusammenbrechen und es geht uns furchtbar schlimm und schlecht. Und ich sitze hier und mir geht's furchtbar gut und wir sitzen im selben Land. Und das, weißt du, verstehst du, also, und in beiden Fällen fallen ja jetzt gerade keine Bomben. Und in beiden Fällen hungert keiner von uns beiden. Also gehe ich mal davon aus. Die meisten, also in Deutschland sollte eigentlich gerade keiner hungern. Das kann vielleicht vereinzelt passieren, aber ist, sage ich mal, jetzt ist nicht der Regelfall. Und trotzdem sind die gefühlten Realitäten so weit auseinander.
Ja. Ja, klar, also, weil du führst ja nicht, jeder führt ja ein unterschiedliches Leben, ne, mit einer unterschiedlichen Umwelt. Und nur so der ganz grobe Rahmen ist gleich. Also, wir leben halt in Deutschland. Aber dann hört es auch schon unter den gleichen Gesetzen, aber dann hört es ja auf, ne? Also, dann hat ja jeder seinen eigenen Mikrokosmos um sich drumherum.
Genau, Mikrokosmos und ist ja im Prinzip diese Blase im Prinzip. Das Blase, ist das, was du,
deine Arbeitskollegen, Freunde, Familie und so, ne? Und weil das so massiv unterschiedlich ist, gibt es natürlich dann auch in der Wahrnehmung Unterschiede.
Ja, und was ich so faszinierend finde, ist, dass das, also dass das, was wir so mitbekommen, so einen krassen Einfluss hat, was wir fühlen, obwohl vielleicht jetzt die wahre Situation gar nicht dem entspricht. Also ich möchte kurz...
Ich will mal ein Beispiel anführen. Ja. Du kennst das. Es passiert ein Autounfall und dann kommt die Polizei an und dann werden drei Zeugen gefragt und der erste Zeuge, ja, da hat der blaue PKW, ist dann da. Und der nächste Zeuge, ja, der rote PKW, der ist hier vorne dagegen. Und der grüne PKW, der ist dann weggefahren. Ja. Also drei Zeugen, du hast drei verschiedene Wahrnehmungen von dieser Szene und das Auto hatte eine gelbe Farbe eigentlich in Wirklichkeit. Ist ja jetzt ein so nachgewiesenes Phänomen, dass dein Gehirn gar nicht in der Lage ist, alle Informationen aufzunehmen und dann fängst du an rum zu fantasieren, ne? Also du denkst dir dann, du füllst diese Lücken aus mit eigenen Erklärungen, manchmal auch unbewusst und ich glaube, so passiert das auch im täglichen Leben.
Ja.
Und jetzt gerade merken wir das ja auch, also ist ein super komplexes Thema. Ja, also Corona-Krise, Pandemie, niemand von uns ist Virologe eigentlich. Ja. Und du musst aber die Skills haben von einem Virologen, um das Ganze zu checken.
Ja.
Und dann fängst du an, dir selber irgendwie Sachen auszudenken und für plausibel zu halten. Manche machen das dann ins Extreme und da sind dann die Leute, die in Berlin da vorm Reichstag Schilder hochhalten, wo drauf steht, Gates ist schuld.
Ja.
Und da stehen wir nun, ne?
Also das ist ja krass, das ist im Prinzip, die leben in derselben Realität wie wir und haben eine ganz andere Wahrnehmung dieser Situation. Und das finde ich schon faszinierend und das beweist ja einfach schon, dass auch das, was uns an uns herangetragen wird, ist letztlich dafür entscheidend. Also wenn ich ganz, ganz, ganz viel Informationen bekomme, die mir sagen, da ist was im Gange, die da oben, die machen irgendwas, da kommt eine Gesundheitsdiktatur und dann kommt der Nächste mit dem Video, ey, ich habe da was aufgedeckt. Und irgendwann, ich möchte die tatsächlich mal ein Stück weit in Schutz nehmen, die haben gar keine andere Chance, als das wirklich so wahrzunehmen. So, das muss für die so sein, weil das natürlich, wenn du diese ganzen Informationen alle so bekommst, so kanalisierst, dann ist das Resultat dessen. Genauso wäre jetzt jemand anders, der weiß ich nicht. Ich stelle mir die ganze Zeit immer die Frage, stell dir vor, jetzt Corona-Pandemie hat angefangen und du hast einen Typen, der hat es irgendwie geschafft, nichts mitzubekommen. Ich weiß nicht wie.
Ja, der war im Big Brother Haus.
Genau, der hat nichts mitbekommen. Der sitzt da und so. Für den, der hat dieses Gefühl ja gar nicht. Für den gibt es dieses Gefühl, Pandemie, Scheiße, da ist ein Virus, das gibt es ja gar nicht. Der ist einfach so, wenn es dem nicht schlecht geht, dann ist er die ganze Zeit happy. Und im Grunde hat der aber auch zu einem wie mir jetzt gar keinen Unterschied. Oder auch zu einem, der am Reichstag da protestiert, hat der auch keinen Unterschied. Weil alle drei von uns waren nie krank, haben das Virus nie gesehen, haben nie ein überfülltes Krankenhaus gesehen. Ne? Also alle drei hatten eigentlich so von der, wenn du es runterbrichst auf das, was wir wahrgenommen haben, haben wir alles das Gleiche. Aber nur die Informationslage war sozusagen unterschiedlich.
Ja.
Und dementsprechend haben wir eine ganz andere Wahrnehmung. Es ist doch faszinierend.
Es ist mega faszinierend. Deswegen warnen die Politiker ja auch zurzeit vor Verschwörungstheorien in den Social Medias und so. Ne? Genau aus dem Grund. Also wenn es jetzt, das ist ja das Problem, also wenn es jetzt keine, wenn es jetzt kein Internet gäbe, ja, und wir hätten die Pandemie, dann würden diese Verschwörungstheorien ja fast gar nicht, also hätten ja gar keine Chance, sich zu verbreiten eigentlich. Ne?
Ja.
Nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda ein bisschen. Das aber dann verläuft sich das, ganz schnell
im Sande. Ich hatte mal lustigerweise selber einen Kommentar so geschrieben, scherzhaft, aber je länger ich darüber nachdenke, desto wahrer wird es eigentlich, dass so eine Verschwörungstheorie ist. Verschwörungstheorien sind eigentlich wie das Coronavirus, haben so ein R0 von 3.
Ja.
Einer erzählt es 3, 3 erzählen es 9, 9 erzählen es 27 und so weiter. Das ist immer so, das trägt sich so raus und ohne diese Plattform, ohne diese Superspreader oder diesen exponentiellen Faktor da drin, würde das gar nicht passieren. Das würde einfach nicht stattfinden. Und Interessante ist halt wirklich, dass de facto und von den meisten Leuten eigentlich das Leben gerade nicht so krass unterschiedlich ist. Natürlich, klar, es gibt Einschränkungen, absolut, ne? Und es gibt auch wirtschaftliche Folgen für manche, die echt krass sind, aber jetzt, ich meine jetzt einfach nur auf dieses Virus bezogen und trotzdem ist die Wahrnehmung dessen so unterschiedlich. Das ist schon,
schon krass, ja.
Ja, faszinierend. Ich weiß auch gar nicht, wie man, ich überlege halt immer die ganze Zeit, was so, wie man es schafft.
Aufklärung, Bildung.
Ja, Aufklärung, Bildung. Aber da bist du natürlich bei manchen jetzt, dann würde man sagen, da ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Was machst du dann?
Ja.
Also
ja, aber zumindest für die Zukunft. Also daraus lernen. Also wir müssen ja jetzt daraus lernen. Diese Verschwörungstheoretiker-Kacke, die jetzt hier am Laufen ist,
ja.
Die hat ja jetzt schon echt ein Ausmaß angenommen. Das ist ja nicht mehr cool. Ne? Vor allen Dingen werden da so Fernsehteams angegriffen und sowas alles.
Ja, ja.
Da müsste man eigentlich nach der ganzen Pandemie auf jeden Fall sich mal hinsetzen und überlegen, gibt es vielleicht nicht in der Schule irgendwie ein paar Möglichkeiten, das mal in den Bildungsunterricht da zu integrieren, dass man da aufgeklärt wird. Ne? Also
ja.
Wir haben das ja schon öfter gesagt, so es gibt ja so ein paar Stichpunkte, woran man erkennen kann, ob eine Quelle seriös ist oder nicht. Ja.
Wobei ich aber auch direkt sagen muss, bevor jetzt wieder manche ausrasten, also ich krieg das ja mit, ganz viele sagen dann, kommen dann mit dem Argument, die Bild-Zeitung macht das doch auch und so. Und dann denke ich mal, ja, genau, die Bild-Zeitung macht das auch und die finde ich genauso scheiße.
Also, ja, die gehören ja dazu, also das gehört ja zu Bildung dazu, dass
ja.
Man lernt, dass solche Medien von so Verschwörungstheorien ja auch profitieren. Also die erzeugen ja Klicks und das ist deren Businessmodell und so. Ne? Also dass man mal das Ganze ein bisschen Meta auch checkt. Ne?
Ja, also vor allem auch, finde ich, ich würde da gar nicht auf so eine Seite mich schlagen wollen, weil das ist das, was eigentlich viel und in der Kritik, die ich so lese, vorkommt, dass es immer heißt so, ja klar, du traust nur den und den Medien. Nee, es hat mit der welches Medium das ist, ist mir eigentlich kackegal. Es geht tatsächlich darum, ob das gut gearbeitet ist oder nicht. Und ich finde, die Bild kannst du einfach relativ schnell, weißt du, worum es denen geht. Es geht denen um Emotionen. Genauso wie es vielen Verschwörungsleuten geht, da irgendwie so ein Geheimding aufzudecken. Ja, geht es der Bild nur darum, die will aufregen.
Die will Geld verdienen. Also das
Geld
ist
verdienen, ja. Das ist in erster Linie ist das Aufregen, Emotionen wecken, Geld verdienen. Und ganz, ganz, ganz weit hinten kommt irgendwo vielleicht noch so ein ganz kleiner Part, der irgendwas damit zu tun hat, dass sie Informationen verbreiten wollen. Aber das ist wirklich nicht die Kern. Und da muss man halt sagen, da sind auch... Hallo?
Ja, ich bin noch da.
Hat so krass geknackt.
Ja, ich bin an mein Kabel gekommen.
Also ganz, ganz viele... Das sehe ich jetzt auch kein besser oder schlechter, ne? Also diese Panikmache, die man etablierten Medien vorwirft, die muss ich leider auch so unterschreiben. Ich habe letztens wieder einen Artikel gesehen, das war ganz lustig. Also der Drosten hatte im Podcast etwas zu diesem so ein Kawasaki-Syndrom, glaube ich, hieß das, gesagt, ne? Dass da so, dass das Kinder, es gab jetzt irgendwie so ganz, ganz wenig Fälle, wo Kinder so einen schweren Verlauf hatten oder so. Und dann sagte er noch so, aber man muss das jetzt echt mal im Kontext sehen, das ist wirklich ganz, 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 ganz kleine Zahlen, die da sprechen. Das ist eigentlich keine Meldung wert. Und dann sagte er, ich weiß aber jetzt schon, wie die Schlagzeilen aussehen werden, ne? Ein Tag später sehe ich glaube, es war Welt.de oder irgendwas, so schwer leiden unsere Kinder. Weißt du?
Aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir hier öffentlich-rechtliche Medien brauchen. Also so Bild-Zeitung und Welt und so, die sind ja alle privat finanziert und die müssen halt Klicks machen, ne?
Ja, ja.
Und öffentlich-rechtliche Medien, ja, durch den Rundfunkbeitrag sind da nicht unbedingt darauf angewiesen und können dann da neutraler berichten. Also das ist zumindest die Idee von der ganzen Sache.
Die Idee. Perfekt ist es auch nicht immer, muss man auch ganz klar sagen.
Aber das gehört
zu
dem Konzept dazu, dass wir öffentlich-rechtliche Medien haben, die nicht an der Privatwirtschaft von der Privatwirtschaft abhängig sind. Und um genau sowas zu vermeiden, ne? Also man stelle sich vor, wir haben die nicht, die öffentlich-rechtlichen Medien. Also es gäbe kein Tagesschau.de, ja, dann, oder auch entsprechend die Sendung, dann müssten wir uns nur auf die Bild und Welt und Spiegel Online verlassen und das wird dann echt gefährlich, ne?
Ja, ich habe es hier gefunden. Ich hatte das nämlich dem Gimbal geschickt, weil ich auch echt dachte, dass das unter aller Sau Welt.de mit dem Titel Lebensbedrohliche Kinderkrankheit stellt Ärzte vor Rätsel. So, ja, das ist so.
Boah. Das ist halt Springerpresse, ne? Also Welt ist wie also Bild-Zeitung der gleiche Verlag.
Ganz ehrlich, ne? Also das halte ich im Übrigen, das muss ich jetzt mal auch in einer ganz klaren Deutlichkeit so sagen. Ich finde das genauso problematisch wie Verschwörungstheorien, weil du musst überlegen, die Zielgruppe ist nämlich genau die gleiche. Das ist auch Leute, die sich schnell verunsichern lassen, schnell Angst bekommen. Also du machst denen mit sowas Panik.
Ja, klar, Angst. Also das ist eine der stärksten Emotionen, die es gibt.
Ja. Und dann vor allem, wenn du jetzt mal überlegst, da ist jetzt irgendeiner, ist vielleicht Elternteil oder so, und dann liest der sowas. Das ist doch, und dann stellst du fest, ja, das ist eine Krankheit, die ist aber so gesehen nicht der Rede wert. Also es ist nicht, statistisch ist das nicht relevant. Also es ist ein Fall, man kann darüber sprechen, ne, wissenschaftlich, aber so eine Überschrift ist wirklich unter aller Sau.
Tja. Ja.
Führt dann eben auch zu dieser, was mein Thema ja war, zu dieser Wahrnehmung. Ne? Und dann auf einmal sind alle in dieser Wahrnehmung, scheiße, jetzt sterben uns die Kinder weg.
Ja, ich glaube, wir müssen da mit Bildung müssen wir gegensteuern, sonst Also da könnte man allgemein jetzt mal ein Fass aufmachen, so wie sind, also in der Schule lernen die Kinder irgendwie Topflappen häkeln, ja. Also ich musste das zumindest und auch nicht nur einmal, sondern mehrfach irgendwie. Und stattdessen so ein paar sinnvollere Fächer vielleicht einführen wie, weiß nicht, Wirtschaft oder halt dann sowas, eine Aufklärung.
Ja, also vor allem, keine Ahnung, Medienkompetenz. So. Medienkompetenz. Woran erkenne ich tendenziöse Nachrichten? Was ist überhaupt Realität? Also wie bildet sich meine Realität aus Nachrichten und so? Und dass es einmal auch so diese wahrgenommene Medienrealität gibt, aber auch deine eigene. Also wie ich schon mal mehrfach hier im Podcast gesagt habe, wenn ich hier in meinem Studio sitze und meine Arbeit mache, dann gibt es kein Corona. Dann, das ist hier nicht. Ne? Also es gibt gar keinen Grund, wenn ich jetzt hier sitze, irgendwie Angst zu haben. Das ist ja, irrational.
Ja, ja.
Das muss man aber halt verstehen, dass es verschiedene Bereiche gibt. Und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem Hotspot zu sein, ist was ganz anderes, als, weiß ich nicht, auf dem Land gerade mit dem Fahrrad zu fahren. So, das sind unterschiedliche Dinge. So, ja. Das war mein Mini-Thema.
Ja, schönes Thema. Ich habe noch ein halbes Thema mitgebracht. Ich muss mal wieder ein Update machen hier über meinen Ernährungskram hier, mein Diät.
Ja, für alle, die nicht da auf dem neuesten Stand waren, fangen doch mal an. Wie hat's angefangen? Was war die Idee?
Die Idee war abzunehmen, wie man das halt so macht. Und ich habe Mitte Januar angefangen, ich glaube, es war so 13. Januar. Und dann habe ich 3 Monate lang Diät gemacht. Und hab auf...
Willst du verraten, welches Gewicht du hattest oder ist das geheim?
Nee, das ist geheim, Sinan.
Okay.
Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt hier. Das ist geheim. Auf jeden Fall habe ich angefangen, so eine Low-Carb-Diät zu machen im Prinzip. Ne? Ein bisschen modifizierte Low-Carb-Diät. Also keine Kohlenhydrate und stattdessen isst du Gemüse und Fleisch. Ja, kein Zucker mehr, keine Kohlenhydrate, kein Zucker mehr. Das war das Prinzip und dann habe ich das 3 Monate durchgehalten, habe 12 Kilo abgenommen ungefähr, 12-13 Kilo abgenommen.
Mhm.
Und dann, wenn man jetzt 4 Wochen zurückspult, also vor vier Wochen, glaube ich, die Folge anhört, da habe ich ja geklagt, dass ich platt bin, ja, also dass der Akku leer ist.
Man muss dazu sagen, du hast nicht nur die Diät gemacht, sondern bist auch viel laufen gegangen.
Ja, ich habe gleichzeitig mit Sport angefangen. Also wenn so viel nimmst du nicht ab, wenn du nur Diät machst, ne? Dann nimmst du langsamer ab einfach. Ja. Mit Sport, da kannst du es deutlich beschleunigen. Und dann, also ich habe angefangen Sport zu machen und dann ist echt ganz wenig, konnte ich nur laufen, ja, erstmal Kondition aufbauen. Und dann war ich am Ende aber so, dass ich ungefähr 40 Kilometer die Woche gelaufen bin.
Boah, das ist schon ordentlich.
Das ist schon ordentlich, also in 3 Läufen, 40 Kilometer die Woche. Und aber mit zusammen mit der Diät, da war ich echt platt nachher. Ne? Also ich hatte, glaube ich, ein zu großes Defizit.
Ja.
Also wahrscheinlich würde jetzt ein Ernährungswissenschaftler die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was ich da gemacht habe. Aber war halt so. Und dann habe ich, hab ich aufgehört mit der Diät, habe ich mich ganz normal wieder ernährt. Mhm. Also war ganz normal, habe ich morgens Brötchen gegessen und auch mal einmal die Woche eine Pizza oder sowas, ne, mit der Familie. Aber ich habe weiter Sport gemacht und habe einfach jetzt mein Gewicht 4 Wochen lang gehalten. Also hat sich gar nichts geändert.
Okay, also nicht der bekannte Jojo-Effekt, auf einmal wieder alles hochgegangen, sondern gehalten.
Nee, also das Laufen, das hält dann so, ne?
Ja.
Genau. Oder auch mal O-Saft wieder trinken. Weil O-Saft ist ja viel Zucker drin und so.
Ne? Ja, also
wenn du nach so einem Lauf dann mal ein Glas O-Saft trinkst, dann geht sie gleich schon schnell wieder besser, ne? statt ein Glas Wasser. Jedenfalls habe ich dann, weiß nicht, etwas länger als eine Woche ist es jetzt her, habe ich eine Doku gesehen auf Netflix. Und da ging es um diesen Trans-Europe-Run. Hast du das schon was davon gehört?
Nee,
das hab ich voll krass. Also die sind, den gab es jetzt 2-3 Mal und den gibt es bald wieder. Ich glaube, es ist jetzt ausgefallen dieses Jahr wegen Corona. Nächstes Jahr soll es den wieder geben. Da laufen die von Süditalien bis ans Nordkap, also ganz oben in Schweden, ja, da irgendwie 4.500 Kilometer war das, sind die gelaufen in 63 Tagen oder 64 Tagen und im Mittel mussten die 70 oder 76 Kilometer am Tag laufen, am Tag.
Boah.
Und das 64 Tage nacheinander. Also jeden Tag 2 Marathon und das.
Aber dann, aber dann Tempo, warte mal ganz, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wenn du am Tag du bist jeden Tag 12 Stunden eigentlich unterwegs, oder?
10 ja, Stunden. Also einige schon und das war dann auch das Problem von denen, weil die haben immer in Turnhallen übernachtet und die Leute, die als Erster da waren, die hatten immer die guten Plätze und die dann 12 Stunden laufen mussten, also die Letzten, die konnten dann nachher nur noch vor der Toilette schlafen im Gang, ne, weil die Turnhalle schon voll war.
Warte mal, wie viel machen das denn?
Das haben so 120 Teilnehmer oder so gemacht.
Krass.
Irgendwie sowas. War schon eine Menge.
Das ist schon übel, ne? Weil
Ultra-Extremsportler, ne?
Hast du mal, also ich glaube, das längste, was ich am Stück mal, also gewandert, ne? Waren irgendwie 30 Kilometer oder so. Und danach tat mir echt alles weh. Also
ja.
du musst dich ja voll daran gewöhnen. Also Füße, Gelenke und so. Du kannst, die meisten Leute können nicht einfach 20, 30 Kilometer gehen. Also auch gehen, ne? Das sind die gar nicht gewohnt. Der Körper muss sich daran gewöhnen.
Ja, du musst, es gibt auch so, du musst mindestens 6 Kilometer die Stunde machen.
Ja,
wenn du da drunter fällst, dann wirst du disqualifiziert sogar. Ne? Also dann, 6 Kilometer, dann musst du schon sehr schnell gehen, ist das, sagen wir es mal
so. Ja,
also
zügiges Gehen ist
6 Kilometer.
Genau. Aber das musst du ja dann, wenn du, hast du gesagt, 60, 70 Kilometer am Tag?
Ja.
Ja, also wie gesagt, dann bist du 10 Stunden eigentlich am Start.
Genau, und der Run war im Mittel von allen Teilnehmern ungefähr 10 km/h.
Boah.
Und 10 km/h, also ich laufe.
10 km/h ist für mich Joggen.
Ja, es ist Joggen. Also ich jogge zurzeit so 9,4, 9,5
krass.
Kilometer. Und so eine mittlere Geschwindigkeit. Und die laufen das mit 10 km/h. Das ist Wahnsinn. also die Teilnehmer kamen auch aus der ganzen Welt. Ne? Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie ein paar Hobbyläufer aus dem Elsass waren, sondern die kamen aus der ganzen Welt. Das ist so, also die besten Läufer der Welt eigentlich konnten da nur daran teilnehmen. Also die so Extremsportler. Und also das war auch die vor allen Dingen, die laufen ja auch keine abgesteckte Strecke in dem Sinne, sondern das kannst du ja nicht koordinieren, sondern die laufen da ganz normal im Verkehr mit, ne? Und dann in Italien, da werden die auch mal angefahren vom Auto und so, ne? Oder stürzen so einen Abhang runter. All sowas passiert dann halt. ja, haben auch nicht alle geschafft danach, ne? Da anzukommen.
haben auch nicht alle geschafft.
Ja, viele Verletzungen
auf der Strecke
auch, ne?
Geblieben. Ja, klar.
Aber haben, also erstaunlich viele. Gibt's auf Netflix die Doku schon, das ist 2009 gewesen.
Und, okay.
Also die Doku ist von 2009. Dieser Run von 2009 war das, ne? Und das hat mich auf jeden Fall dazu bewogen. Ich sag, jetzt fängst du mal wieder an,
nach Dänemark zu laufen.
Nee, gelaufen bin ich ja sowieso, ne? Aber dann habe ich gedacht, jetzt kann ich wieder auch mit der Ernährungsumstellung wieder anfangen. Jetzt bin ich halt 4 Wochen Pause gemacht, jetzt bin ich wieder fit. Mm. Und jetzt mache ich das seit einer Woche wieder.
Ah, okay.
Also letzte Woche Montag habe ich angefangen, wieder in den Diätmodus zu kommen und habe gleich schon wieder 1 Kilo verloren.
Was ist denn so?
Mein Ziel, ich muss jetzt noch 5 Kilo abnehmen. Also das genau, ist, dann habe ich es geschafft schon.
Ja. Genau. Und, wenn, so und in 5 Kilo willst du nochmal 3 Kilo abnehmen und dann guckst du in den Spiegel und denkst, ich bin immer noch fett und dann fängt es irgendwann an. Dann muss ich dich aus der Magersucht wieder hochziehen.
Nee, glaub mir, das passiert mir nicht. Aber okay. Die Motivation ist jetzt, und deswegen den Bezug zu dieser Doku, noch mehr zu laufen.
Ach krass. Ja.
Ja, und jedes Kilo, was du mit rumschleppen musst beim Laufen, macht dich, ist anstrengend, macht dich langsamer und
ja. Hast schon mal einen dicken Langläufer gesehen?
Nee, also du kennst ja, ich bin einfach, also so die schlaksigen Langläufer, ne, die wiegen alle noch deutlich weniger als ich. Und das hat einen Grund, ne?
Naja,
also
klar.
Wenn ich das ein bisschen schlag. Mein Ziel ist es vielleicht tatsächlich dann doch irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt könnte ich mal anfangen für einen Marathon zu trainieren.
Das wäre noch geil.
Und dann laufe ich mal einen Marathon mit, so einem Hamburg-Marathon oder so. Das wäre, glaube ich, schon so.
Das wäre doch krass, wenn du mal überlegst. Goal, ja. Also von früher mal Raucher und leicht übergewichtig starker Raucher, leicht übergewichtig hin zu Marathonläufer, das wäre schon krasser Progress. Also mein Support hast du. Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas brauchst.
Ja, also es ist schon, also ich bin ja mal sonst zweimal die Woche 15 Kilometer und einmal so ein, so 8-9 Kilometer Lauf gemacht, ne?
Das finde ich, muss mal ganz kurz sagen, das finde ich schon krass. Also ich weiß, wenn man für Marathon trainiert, du läufst ja dann nicht den Marathon, ne? Sondern in der Regel trainierst du ja dann eher so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich dachte immer, so Halbmarathon trainiert man dann mal. Ne?
Ja.
Also du läufst den Marathon ja eben nicht.
Nee, du läufst den
als Training.
Im Training läufst du den gar nicht einmal, aber dann du hast so Intervallläufe und so. Ne?
Genau,
du machst auch Speedruns und so. Ne? Also du läufst auch mal so 10 mal 400 Meter auf Sprint und sowas nacheinander.
Also aber also ich würde mal sagen, du bist, wenn du schon jetzt regelmäßig auch 15 Kilometer und so machst, läufst, ne? Also das ist nicht unerreichbar, ne?
Naja, also ich habe manchmal.
Ich möchte dich motivieren.
Also manchmal laufe ich dann da so und dann kommt von hinten einer an, der ist noch 10 Jahre älter und ist an mir vorbeigejoggt, weißt du? Weil der schon seit 30 Jahren läuft.
Genau, aber das also Tempo ist doch egal. Guck mal, wenn du tatsächlich.
Tempo ist egal,
wenn du an 10 Kilometer pro Stunde schaffst, dann läufst du den Marathon ja in 4 Stunden, 10 Minuten. Mhm. So, das ist doch voll in Ordnung. Also, das ist doch super.
Das zumindest ankommen, ja. Also super ist so, den in 2,5 Stunden zu laufen oder so.
Ja. Genau.
Also okay, schaffbar muss man halt ein paar Jahre noch trainieren, ne? Laufen ist ja das Gute, das kannst du auch im Alter noch machen, ne?
Absolut, absolut.
Bei diesem Trans-Europe-Run da, da war der älteste Teilnehmer, der war ihm 65 oder so, der ist 10. geworden. Also, topfit.
Ja, das ist auch sowas, da werde ich mich in absehbarer Zukunft leider auch dran gewöhnen müssen, dass diese Spitzen. Kraftgeschichten, also Maximalkraftgeschichten, die klappen irgendwann einfach nicht mehr. Ne? Also ich spiele Basketball, noch schaffe ich zum Glück ab und zu ein Dunking und komme gut hoch, aber ich merke einfach krass, dass ich muss so viel trainieren, um diese Maximalkraft aufrechtzuerhalten und das kannst du, also spätestens ab 40 geht diese Maximalkraft einfach krass runter. Was du aber weiterhin trainieren kannst, ist Ausdauer. Ne?
Ja.
Und deswegen, also ich vermute mal, dass ich dann irgendwann, wenn das nicht mehr so krass funktioniert, dann einfach noch stärker aufs Fahrrad umsteigen werde, weil Berge hochfahren und so, das kannst du auch noch mit 60 locker. Ne?
Genau. Und jetzt habe ich, mal 15 Kilometer, 8, 9 Kilometer, und jetzt bin ich letztens mal noch eine Runde extra gelaufen, also so ein Schlenker auf meiner Strecke, und dann bin ich so 17,5 Kilometer gelaufen und ein bisschen mehr auf Tempo, und das habe ich gleich gemerkt am nächsten Tag, ne? Also da hatte ich Muskelkater tatsächlich wieder, weil ich einfach diese 2,5 Kilometer mehr und ein bisschen mehr Speed, dann merkst du es gleich schon. Also ich bin noch weit weg vom Marathon.
Ja, aber
aber ich glaube, ich versuche jetzt mal in den nächsten, weiß nicht, 2 Wochen versuche ich mal einen Halbmarathon zu laufen, aus dem Stand sozusagen.
Das wäre also, ich sag dir, also wenn du so weitermachst, also nächstes Jahr Marathon ist gar kein Problem, wenn du am Ball bleibst.
Ja, wenn ich jetzt ein Jahr so durchlaufe, dann kommt das langsam in erreichbare Region.
Ja.
Genau. Aber jetzt muss ich gucken. Also wenn ich jetzt so viel laufe mit der Ernährung, da muss ich echt tricky sein, dass das.
Ja, das ist schwierig.
Haben wir ja schon drüber gesprochen, will ich jetzt nicht wiederholen, aber ja, so, ich muss mehr Eier essen vielleicht oder so, ne?
Ja, man muss, also das tatsächlich, das Schwierige finde ich auch, ist, dass man richtig isst für den Moment, wo du die Energie brauchst. Das Problem habe ich auch. Also, wenn ich weiß, ich mache jetzt eine längere Radtour, 3, 3,5 Stunden, ne? da richtig für zu essen ist gar nicht so leicht, weil du musst schon, also ich brauche Kohlenhydrate, aber nicht direkt davor. Das heißt, irgendwie so 2 Stunden vorher muss es aber schon irgendwie ein guter Topf Nudeln sein und so, ne? Aber es darf auch nicht zu fettig sein, weil dann liegt dir das einfach nur schwer im Magen und also.
Ja. Das ist alles gar nicht so einfach, weil manchmal habe ich hier so, ich bin ja selbstständig hier im Büro und dann. Manchmal weißt du um 10 Uhr noch nicht, ob du an dem Tag laufen kannst und dann auf einmal um 11.30 Uhr, oh, jetzt habe ich aber gerade Luft bekommen. Ja. So, jetzt kann ich schnell die Schuhe anziehen und loslaufen.
Und dann hast du aber spontan. Irgendwie gar nicht
und dann hast du aber gar nicht richtig, genau, hast aber noch gar nichts gegessen bis dahin. So, das passiert auch, ne? Also, aber so ist das bei anderen Leuten wahrscheinlich auch und da muss man immer ein bisschen gucken, dass man sich das durchwurschtelt.
Ja, genau. Und auch mal akzeptieren, das muss ich auch sagen. Also ich weiß noch, letzte Woche, Mittwoch oder so war das, habe ich eine Radtour gemacht und ich war echt platt, ne? Also ich habe gedacht, scheiße, ich bin echt den Berg hochgekrüppelt eher und war richtig enttäuscht, ne? Und dann irgendwie ein paar Tage später war ich aber wieder richtig gut drauf. Also es gibt auch einfach mal einen Tag, wo es nicht so gut läuft oder rollt. Das ist dann auch so, das muss man dann auch irgendwie akzeptieren. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch noch ein schönes Thema mitgebracht. Das wahrscheinlich letzte Thema jetzt. Und zwar wollte ich dich mal fragen, Filme, die dir krass in Erinnerung geblieben sind.
Ja.
Filme, die du gesehen hast, die dich irgendwie geprägt haben. Sag mal, fang mal an. Verfällt dir irgendwas ein, wo du sagen würdest, das ist ein Film?
Habe ich dir letztens erzählt. Herr der Ringe, den einzigen Film, den ich mal allein im Kino geguckt habe. Herr der Ringe.
Genau.
Das hat mich geprägt. Fand ich super. Ich bin ja überhaupt nicht der Film-Nerd oder so, ne? Aber so ein paar Filme sind echt hängen geblieben.
Ja, aber irgendwie, das hat man ja. Selbst wenn man kein Film-Nerd ist, man hat doch irgendwie einen Film. Klar.
Also Pulp Fiction zum Beispiel, aus meiner Jugend.
Weißt du noch, wie du den geguckt hast?
Ja, mit Freunden damals, das weiß ich noch. Da waren wir so 15, 16, kann das sein? So 95, 96?
Ja, der kam so
in der Region.
94 kam der raus oder so. Ich gucke mal. Genau. Ja.
Das war noch die Zeit, wo man ihn aus in der Videothek irgendwie, und deshalb 18, glaube ich, musste man sich irgendwie.
94,
Genau, und also Pulp Fiction ist hängen geblieben und aus meiner ganz kleinen Kindheit das letzte Einhorn, ja.
Sagt mir gar nichts.
Kennst du das The Last Unicorn? Gibt es auch den bekannten Soundtrack dazu? Hören wir in der Premiere mal rein?
Soundtrack kommt mir bekannt vor, aber Film von 82, nee.
Ja, genau. Also krass, so ein japanischer Zeichentrickfilm und sehr künstlerisch. Und wir hatten den auf VHS-Kassette damals. Und das war bei uns als Kleinkind war das ein Highlight, wenn wir diesen Film mal gucken durften. Also das war so die Belohnung, da durften wir The Last Unicorn gucken. Das ist ein bisschen hängen geblieben. Und aus der letzten Zeit, also Star Wars ist irgendwann mal hängen geblieben.
Ja, eigentlich sind wir ja, obwohl du bist geboren
80.
Dann müsstest du Star Wars zumindest so, also die in die Kinos kamen die ja, glaube ich, 79, 82, irgendwie sowas rum.
Ja, die habe ich dann auch auf Video dann damals, ne? Video,
genau, also in der Kinozeit warst du natürlich nicht da, aber in deiner Jugend, ja.
Genau, irgendwann dann Star Wars und dann ist mir allgemein mal aufgefallen, ich habe letztens eine Doku gesehen über Steven Spielberg, da gibt's so eine 2-Stunden-Doku über Steven Spielberg, über sein Lebenswerk. Da ist mir mal klar geworden, wie viele Filme von ihm mich so auch nachhaltig berührt haben. Also genau die Frage, die du gerade gestellt hast.
Ja.
Kann ich sehr viel mit Steven, E.T., der weiße Hai, tatsächlich. Und Schindlers Liste zum Beispiel.
Ja.
Also der hat so viele Filme gemacht.
Also irgendwie, was konnte der, ne? Der konnte Leute, also der hat es geschafft, so eine Symbiose zu bauen zwischen zwar Unterhaltung Hollywood, aber auch krass emotional einen zu erwischen, ne?
Ja, genau. Also in dieser Doku kommen dann ganz viele Wegbegleiter von ihm vor. Also George Lucas und Francis Ford Coppola und andere Größen aus Hollywood. Und die sagen alle, dass er ein Genie ist, ne? Also der ist so der Mozart des Filmemachens, ne? Das ist natürlich jetzt ein ganz kleines bisschen Beleidigung vielleicht, weil er auch viele einfache Filme gemacht hat, die der Unterhalt, also Hook zum Beispiel oder so, ne? Jurassic Park.
Hund Hook von Jurassic, also fand ich aber auch nicht schlecht.
Ja, die waren alle gut. Aber er hat auch tatsächlich viele Filme gemacht, die tiefgründig waren und sind und eine Botschaft transportiert haben. Also Botschaft haben die alle transportiert, aber manche dann mehr oder weniger, mehr als andere. Zum Beispiel die Farbe Lila.
Ah, okay.
Da geht es ja um hier Rassendiskriminierung, ja. Hat dann auch Oscar-Nominierungen bekommen, 11 Stück oder so.
Die Farbe Lila ist
aber auch ein gutes Beispiel, ne?
Die Farbe Lila habe ich nie gesehen.
Ja.
85, Historiendrama. Oh, muss ich mal gucken.
Genau, oder Amistad, da ging es um Sklaverei und München, ja. 2005 hat er den Film, glaube ich, gemacht.
Okay.
Hast du den gesehen?
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Ja, man muss mal angucken. Also da legt er sich halt mit dem Nahen Osten an, ne? Also was heißt, legt er sich mit denen an? Aber das sind schon Sachen so, wo er dann reinschaut. Also Steven Spielberg halte ich ziemlich viel von und viele Filme von ihm, auch Indiana Jones-Reihe, also bin ich ein großer Fan von.
Also Indiana Jones ist halt auch so für mich so Jugend, ne?
Einfach, ja, ist alles Jugend, das hat er geprägt.
Einfach,
wenn du den heute anguckst, Indiana Jones, so, was ist das denn für eine Pappkulisse da? Und für ein großer Quatsch und ohne Ende Lücken in der Logik und so. Aber das war damals cool, ne? Das hat echt Spaß gemacht, die zu gucken. Super Popcorn-Kino.
Halt. Ja, jetzt genau, da wollte ich mal nämlich drauf hinaus. Wir nennen jetzt teilweise auch Titel, die wir als, die sagen, die haben uns irgendwie krass berührt oder das war Teil unserer Jugend und so weiter. Und dann, jetzt hast du gerade diesen Satz gesagt, wenn man aus heutiger Sicht drauf guckt, dann denkst du auch so, ja gut, so geil war es gar nicht, ne? Und manchmal frage ich mich, ob ich ein bisschen zu hart bin in meiner Kritik mit neuen Sachen, weil ich die natürlich aus der jetzigen Sicht betrachte und eben nicht aus der 15-jährigen Cine-Sicht. Ne?
Ja.
So, vielleicht ist ja der 15-Jährige, der heute jetzt Jurassic World guckt, für den ist das halt mein Jurassic Park von damals. Ne? So aus heutiger Sicht denke ich mir, was für ein Quatschfilm. So.
Ja.
Aber vielleicht ist das für den auch so ein Magic Moment. Ich weiß es nicht. Ne?
Ja, klar. Man muss auch sagen, er hat viel auch technisch vorangetrieben. Ne? Also Jurassic Park war der erste Film, der diese Computeranimation in einem riesen Umfang genutzt hat. Ne?
Ja.
Also davor war alles hier Roboter und Stop Motion. Und Jurassic Park das erste Mal dann digital. Und das hat er ganz oft gemacht, dass er dann so neue Techniken etabliert hat und reingenommen hat.
Ja, sehr, sehr innovativ.
Sehr innovatives Filme machen war das einfach.
Also ich möchte auch noch eine kleine Anekdote von mir erzählen. Und zwar, jetzt muss ich gucken. Also meine Mutter kommt jetzt nicht so gut weg bei der Geschichte. Ich war 10 Jahre alt und wollte Terminator gucken.
Ja, 2 oder 1?
1. Okay. Der böse Terminator.
Ja.
Und meine Mutter, jetzt könnte man sich darüber streiten, ob das erziehungstechnisch so gut war, aber sie sagte, du kannst den gucken, aber dann gucke ich mit. So.
Ja.
Ist ja besser als gar nicht, aber trotzdem ist das natürlich kein Film für einen 10-Jährigen.
Nee, der ist ab 18.
Ja. Ich sage ja, man könnte meine Mutter jetzt vorwerfen, dass das vielleicht nicht so gut war. Aber also ich weiß halt noch, ich habe den Film geguckt. Und ich hatte richtig Angst, also ich habe gezittert. Ich kann mich mal erinnern. Ich saß auf der Couch, ich habe so gezittert, weil mich dieser Terminator, der hat mir so eine Angst gemacht.
Mhm.
Und ich weiß noch, meine Mutter hat dann auch gefragt, so, ey, willst du das wirklich weitergucken? Ich so, ja, aber bleib hier. Und dann habe ich echt mich da hingesetzt und diesen Terminator zitternd geguckt. Ich weiß, und ich verstehe bis heute nicht, warum ich diesen Thrill eigentlich so wollte, aber anscheinend, also klar, die Menschen mögen es, sich zu gruseln, das ist so, ne?
Ja.
Komischerweise, man weiß gar nicht so genau, warum, aber es ist sehr gut, was heißt warum? Es ist ja ein gutes Gruseln, weil du guckst den Film und du gruselst dich, aber du weißt ja gleichzeitig, es ist keine echte Gefahr.
Ja.
So. Und das ist natürlich so ein Luxusgruseln.
Ja, bei Kindern, 10-Jährigen weiß man nicht unbedingt, ob die das schon differenzieren können, ne?
Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich danach Albträume hatte vor Terminator oder so. Also mich hat, glaube ich, tatsächlich so dieses Filmding fasziniert. Ich bin ja danach auch voll der Science-Fiction-Fan geworden, ne? Also das Ganze mit Zukunftsreisen und Science-Fiction und Robotern und so, das fand ich einfach super cool.
Ja, vor allem, die ersten beiden Terminator waren auch echt gut, ne?
Also, James Cameron, ja, wirklich hier Wahnsinn, ne? Also der erste ist ja sogar noch ein Stück weit so ein B-Movie gewesen, mit wenig Budget. Und was er da geschaffen hat, das ist Wahnsinn, ne? Mit so wenig Geld so ein Film. Und wie gesagt, ich kann mich halt erinnern, der Film ist mir wirklich in Erinnerung geblieben.
Ja.
Ja, also ob man den mit 10 gucken muss, weiß ich nicht, aber ich kann zumindest sagen, wenn man ihn mit 10 guckt, dann hat er auch einen guten Impact.
Also meine Tochter ist jetzt 7, die bekommt den mit 10 noch nicht zu sehen.
Okay, mit 12. Ja, aber man weiß auch nicht, vielleicht findet deine Tochter das vielleicht unter Umständen auch gar nicht mehr so gruselig, weil wenn man sich diese Stop-Motion-Animation anguckt, das ist so peinlich teilweise.
Ah ja, kennst du das? Es gibt ja dieses, manchmal werden ja Computerspiele indiziert, ne? Und dann in den 80ern wurden so
ja, genau.
Computerspiele indiziert, das sind aber so Pixelklötze, also so, und die werden jetzt mittlerweile alle dann wieder deindexiert, aber dass die mal auf die Idee gekommen sind, das zu indizieren, ne?
Ja, ja, weil das genau völlig realistische Gewaltdarstellung war. Und aus heutiger Sicht denkst damals, du dir, aus heutiger Sicht denkst du dir, krass, Minecraft ist brutaler als das, ne? Also.
Genau. Das ist total interessant, wenn man diese Erklärung von damals dann noch liest, dann denkt man auch, was haben die damals geraucht, ne? Aber so war das. Es
war halt Stand der Dinge.
Stand Technik,
ne?
Ja, es war Stand der Technik, ja.
Ja. Ja, ansonsten weiß ich noch, jetzt oute ich mich auch noch mal ganz komplett hier, jetzt ist Offenlegung aller Geheimnisse. Den einzigen Film, den ich zweimal im Kino geguckt habe, war tatsächlich Titanic.
Oh, wow.
Ich bleib auch dabei, ich finde, das ist ein super Film. Also,
wenn man die Liebesgeschichte da rausschneidet, ja.
Du kannst meinetwegen das auch, die Liebesgeschichte. Ich finde aber auch, die ist in sich schlüssig. Ich finde sie nicht zu, also ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist ein klein bisschen zu schnulzig, aber ich finde, es ist noch an der Grenze. Also es ist noch so, ich finde, man konnte das so nachvollziehen. Es ist nicht zu viel rosa-rote Brille, aber was ich sage, also insgesamt finde ich den Film einfach klasse, ne? Also diese ganze Idee, wie man überhaupt die Geschichte erzählt, mit der alten Frau, die da dieses Schmuckstück da gesehen hat und so, und dann kommt die, gehört ja alles noch zum Teil des Films, ne? Das vergessen viele immer, dass es ja erst darum geht, dass dieses Forschungsteam diese Kette findet.
Ja, du brauchst jetzt hier keine Zusammenfassung von Titanic. Das ist 3-Stunden-Film mit Zusammenfassung.
Wie lange der ist, 3 Stunden, das gibt es nicht zu erzählen. Nee, aber es ist mir tatsächlich selber mal aufgefallen, dass ich das vergessen habe, dass die erste Dreiviertelstunde oder so gar nicht ja Titanic ist. Also das ist ja die Hinleitung zu der Geschichte.
Ja, da wird da dieser Konflikt erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, was es da gab, ne? Diese Gesellschaft.
Ja, aber wie gesagt, der Film fängt ja gar nicht in der Zeit an. Der Film fängt ja in der Jetztzeit an. Das habe ich immer vergessen.
Ja, fängt in der Jetztzeit an, ja.
Ja, und wie gesagt, mit dem Forschungsteam
also in den 90ern fängt.
Ja, in der Moderne. So. Ja. Nicht Anfang 1912 oder wann war Titanic, keine Ahnung.
Ja.
Ja, das war so ein Film. Und sonst muss ich aber auch sagen, tatsächlich, deswegen auch nochmal dieses Thema, hatte ich ja auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren mich so Filme nicht mehr so krass gepackt haben, was eben die Theorie stützt, dass viele Sachen einfach in der Jugend einen härteren Impact für einen selbst haben, weil es eben neu ist, weil man das alles noch nicht kannte, ne?
Ja.
Deswegen viele Sachen, die man so sagt, deswegen neigen wahrscheinlich viele Leute immer dazu zu sagen, ach, die Jugend, das war so toll. Ich glaube, es war einfach nur, weil alles neu war.
Das kommt ganz oft hinzu, glaube ich.
Ja.
Also spielt immer auch, also immer der zeitliche Kontext spielt immer eine Rolle und selber wie alt man war. Also ich erinnere mich noch an, ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt, aber Independence Day, also ich.
Ja.
Den habe ich damals auch mindestens 2-mal geguckt im Kino. Das war der heiße Scheiß, als wir damals 15, 16 waren.
Der war richtig geil, ne? Hast du ihn jetzt nochmal geguckt?
Alter, man kann es kaum so ertragen. Kannst du nicht angucken, so schlecht ist der Film. Der ist so ein Quatsch. Also so Alter, ein Trash.
Der war super, Mann.
Ja. Aber das haben ganz viele, oder Bad Boys habe ich das auch, den fand ich damals so cool.
Ja.
Wenn du den jetzt anguckst, dann ist Fremdschämen. Also so schlecht ist der einfach.
Ja. Ja, das ist wirklich, also genau dasselbe, Bad Boys, ich weiß noch, ich fand das so, so geil, diese ganzen Optik und dann sitzen die da im Teenage Porsche
Orange
und,
Optik, ja.
Genau, und labern dann über diesen Porsche und heute du guckst dir an und denkst dir einfach nur, oh Gott, ey, es ist so, es ist echt, echt armselig.
Ja.
Man muss es, man kann es heutzutage, kann man es als Trash noch gucken. Also Independence Day könnte ich mir auch angucken, aber eben nicht mehr mit dem gleichen Gefühl wie als Jugendlicher. Da fand ich echt, das wäre ein krasser Film. Und heute könnte ich Independence Day gucken und denke mir so, ja komm, 90s Trash.
Ja.
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 Gut. Haben wir alles soweit?
Ja, ich würde sagen, für heute reicht's und wir müssen heute noch eine Premium-Folge aufnehmen. Also wie gesagt, ihr könnt da auch euch mal kostenfrei die ersten 30 Tage reinklinken und mal durchhören, anhören, was wir da so machen. Und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und dann hören wir uns wieder.
Bis dahin, tschüss. Bis dann.
Ciao.